Ja, vielen Dank für die erneute Einladung und auch für die Vorstellung. Das Thema, über das ich gebeten wurde, heute zu sprechen, war ursprünglich Natur bei Marx. Und dann hatte ich schon so leichte Skepsis, ob ich das machen kann und will. Und habe mich aber überreden lassen, es wurde dann so ein bisschen abgemildert, deswegen der Titel jetzt Natur und Arbeit zur Praxis bei Marx. Aber dann habe ich mich doch dazu entschlossen, dieses Thema Natur bei Marx ernst zu nehmen. Warum ich so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ist, weil meine grundlegende These zur Konzeption von Natur bei Marx ist, dass es eigentlich gar keine richtige Konzeption von Marx gibt. Natur scheint mir kein zentraler Begriff bei Marx zu sein. Sie kommt immer mal vor, in verschiedenen Zusammenhängen und wird dort auch dann verschieden erläutert, aber Marx ist auf keinen Fall ein Naturphilosoph, der jetzt eine ausgearbeitete Theorie hätte. Und der Autor, der wahrscheinlich am prominentesten ist, wenn es um den Naturbegriff bei Marx geht, ist Alfred Schmidt. Der Begriff der Natur in der Lehre von Karl Marx ist seine Dissertation, die mehrfach wieder aufgelegt wurde und bis heute immer noch gelesen wird. Also werden noch Seminararbeiten darüber geschrieben. Und im Vorwort zu dieser Arbeit schreibt Alfred Schmidt: Bei Marx liegt eine systematische Theorie der Natur nicht vor. Und das muss man, glaube ich, sehr ernst nehmen. Dass es bei Marx so eine systematische Theorie der Natur nicht gibt. Trotzdem fand Alfred Schmidt es wichtig, sich mit dem Begriff der Natur auseinanderzusetzen. Und das hängt jetzt vielleicht weniger mit Marx selber zusammen, sondern mit der marxistischen Debatte, die sich entspannt hat. Und mit der Debatte um den dialektischen Materialismus. Also die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Materialismus in Abgrenzung zum Idealismus? Mit all den Formen, die es dann auch im Stalinismus gegeben hat, mit den Verhärtungen im Ostmarxismus, hin zu einer Theorie, die sehr starr ist, die sehr wenig Freiheit erlaubt, die sehr stark auf gesetzesartige Zusammenhänge und quasi naturwissenschaftliche Zusammenhänge zugeschnitten ist. In der Auseinandersetzung mit diesen theoretischen Entwicklungen im Marxismus steht Alfred Schmidt und versucht jetzt den Naturbegriff von Marx zu rekonstruieren, sozusagen als ein doch auch politisch motiviertes Projekt, sich klar zu werden, was ist der Naturbegriff bei Marx. Und das Schwierige an diesem Buch, der Begriff der Natur in der Lehre von Karl Marx, ist nun, dass das Buch ein bisschen unentschieden bleibt. Es rekonstruiert nämlich zwei Arten, wie Marx Natur denkt. Und diese zwei Arten will ich anhand von zwei Zitaten illustrieren, zwei kurzen Zitaten aus dem Buch. Das eine Zitat ist aus der Einleitung, noch bevor es da zum Schluss der Einleitung kommt. Und dort heißt es: Was den Marx'schen Naturbegriff im Ansatz von anderen Naturkonzeptionen unterscheidet, ist sein gesellschaftlich-geschichtlicher Charakter. Natur ist etwas gesellschaftlich-geschichtliches bei Marx. Und das hat eigentlich ja schon, wenn man die Worte hört, hat es ja schon einen Überraschungseffekt in sich. Denn Natur ist ja das, was eigentlich aus sich selbst herauskommt. Also eigentlich eher ein Gegenbegriff zu gesellschaftlich und zu geschichtlich. Ich werde im weiteren Verlauf dieses Vortrags noch näher darauf zurückkommen, was es mit dieser gesellschaftlich-geschichtlichen Konzeption der Natur bei Marx zu tun hat. Ich will aber zuvor noch die andere Seite der Rekonstruktion bei Alfred Schmidt erwähnen. Diese andere Seite findet sich im Buch immer wieder. Und ich lese mal ein Beispiel dafür vor. Die dem Naturmaterial eigenen Gesetze, mit denen alle menschlich-gesellschaftliche Zielsetzung zu rechnen hat, werden vom dialektischen Materialismus weder ignoriert noch fetischisiert. Man muss das, glaube ich, ein bisschen erläutern. Hier wird also davon gesprochen, dass die Naturmaterialien, die Ausgangsmaterialien, mit der sich dann die lebendige Arbeit, der Prozess, in dem sich die Menschen mit ihrer Umwelt auseinandersetzen, die Ausgangsmaterialien, die dafür zur Verfügung stehen, dass die eigene Gesetze hätten. Und zwar Gesetze, die nicht ignoriert werden sollen, die also ernst genommen werden sollen. Man hat ja also diesen Begriff von Naturgesetzlichkeit, der eine Rolle spielt. Und auf der anderen Seite wird gesagt, diese Gesetze sollen jetzt aber auch nicht fetischisiert werden. Und da sieht man schon die ganze Spannung, in der das Buch von Alfred Schmidt bis zum Schluss verharrt und aus der es nicht herauskommt. Auf der einen Seite wird gesagt, es gibt diese Naturgesetze. Auf der anderen Seite wird gesagt, lasst sie uns nicht fetischisieren. Das bedeutet, lasst sie uns jetzt nicht anbeten als etwas, was feststeht, sondern lasst sie uns irgendwie in Zusammenhang bringen mit dieser anderen These, dass die Natur bei Marx gesellschaftlich und geschichtlich sein soll. Meine Einschätzung des Buches von Alfred Schmidt ist, dass es ihm nicht gelingt, diese beiden Pole in irgendein sinnvolles Verhältnis zueinander zu bringen, sondern dass sie unvermittelt nebeneinander stehen, dass er hin und her schwankt, dass er immer wieder auf diesen Gesetzen, auf diesen Regeln der Natur beharrt und andererseits aber doch immer wieder aus den Zitaten, die er bei Marx findet, diesen gesellschaftlichen, geschichtlichen Charakter heraussucht. Ich will jetzt gar nicht weiter auf Alfred Schmidt herumhacken, sondern will eher versuchen, ausgehend von dieser Lage des unklaren Verhältnisses zur Natur bei Marx, einige Texte zu lesen, also in Auszügen natürlich, und zu kommentieren, die da vielleicht ein bisschen mehr Klarheit bringen können. Ich will anfangen mit einem Text, der relativ schnell, relativ bekannt geworden ist von Marx, nämlich die Kritik des Gothaer-Programms. Im Entwurf zum Gothaer-Programm findet sich ein Satz, der lautet: Die Arbeit ist die Quelle allen Reichtums. Und alle, die schon mal ins Kapital hineingeschaut haben und etwas von der Arbeitswertlehre gehört haben, werden denken, das scheint so ein Satz zu sein, der gut zu Marx passt. Die Quelle allen Reichtums ist die Arbeit. Was macht Marx? Er schreibt ein bitterböses Pamphlet über diese Revisionisten, die da im Werk sind, die ihn alle nicht verstanden haben und was das für Unsinn wäre. Und auch das will ich mal kurz vorlesen. Die Arbeit ist nicht die Quelle allen Reichtums. Die Natur ist ebenso sehr die Quelle der Gebrauchswerte. Und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft. Also Marx ist empört. Ja? Er sagt, das habe ich niemals gesagt. Wert und Reichtum fallen bei ihm nicht zusammen. Und wenn wir uns auf der Ebene des Reichtums befinden, also auf der Ebene, wo die Menschen wirklich etwas mit den Dingen anfangen können, mit denen sie umgeben sind, also nicht nur, wo es nicht nur um ökonomischen Austausch geht, dann ist die Natur eine wichtige Quelle, sagt er. Und warum ist ihm das so wichtig? Er sagt, diese Fabel, das kann man heutzutage in jeder Fibel lesen, dass die Arbeit das Einzige ist, was den Reichtum schafft. Das ist eine bürgerliche Chimäre. Das haben sich die bürgerlichen Ökonomen ausgedacht und die haben auch einen Grund, sich das auszudenken. Warum? Weil ja ganz klar ist, dass alle, die über kein Eigentum verfügen, also keinen Anteil haben an dem, was die Natur zur Verfügung stellt, die nichts haben als ihre Arbeitskraft, die werden immer elend und als Sklaven leben. Und deswegen ist es wichtig für eine Partei, die ein kommunistisches Programm vertreten will, die den Kapitalismus überwinden will, dass es sich klar wird, dass es um die Aufteilung der Welt geht, um die Veränderung der Welt und nicht darum, Arbeit fair zu entlohnen. Also hier ein ganz klarer klassenkämpferischer Impetus. Vielleicht nochmal in den Worten von Marx. Die Bürger haben sehr gute Gründe, der Arbeit übernatürliche Schöpfungskraft anzudichten. Denn gerade aus der Naturbedingtheit der Arbeit folgt, dass der Mensch, der kein anderes Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft, in allen Gesellschafts- und Kulturzuständen der Sklave der anderen Menschen sein muss. dieses zu Eigentümern der gegenständlichen Arbeitsbedingungen gemacht haben. Er kann nur mit ihrer Erlaubnis arbeiten, also nur mit ihrer Erlaubnis leben. Das scheint zumindest jetzt erstmal dafür zu sprechen, diese Passage aus dem Gothaer Programm, dass es bei Marx eine Trennung gibt. Auf der einen Seite gibt es die Natur, die angeeignet werden soll. Auf der anderen Seite gibt es die Arbeit, die zwar auch eine Naturkraft ist, aber die jetzt nicht einfach in eins gesetzt werden kann mit dem, was die Natur ist. Um die Verwirrung jetzt etwas anzuheizen, ein anderer berühmter Text, den ich etwas mehr im Detail interpretieren will und auch vorstellen will, nämlich die ökonomisch-philosophischen Manuskripte, auch die Pariser Manuskripte von 1844 genannt. Der einzige Text, soweit ich das überblicke, im Werk von Marx, in dem sich wirklich einmal im Stück etwas dezidiert mit Natur auseinandergesetzt wird und so eine Art von vielleicht doch Naturphilosophie entwickelt wird. Aber wir werden gleich sehen, eine Naturphilosophie, die erstmal überhaupt nicht mit dem zusammenzupassen scheint, was da in der Kritik des Gothaer Programms verkündet wurde. Zuvor aber kurz ein paar Worte zu den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, denn das scheint mir wichtig zu sein, um eine Einordnung zu finden für das, was gleich kommt, also diese Auseinandersetzung mit der Natur. Die ökonomisch-philosophischen Manuskripte werden in ihrem Vorwort angekündigt als ein Seitenstück zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Die hatte Marx auch in dieser Zeit geschrieben, 1843, hat sie auch veröffentlicht, im Gegensatz zu den Pariser Manuskripten, die nur fragmentarisch überliefert worden sind und deswegen auch erst seit dem 20. Jahrhundert überhaupt rezipiert werden. Also die hat er geschrieben, die Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, eine Kritik der politischen und der Staatsphilosophie. Und jetzt schreibt er ein Seitenstück und sagt, man muss sich eigentlich auch mit der Nationalökonomie auseinandersetzen. Da sollen diese Fragen der Moral und des Rechts nur insofern behandelt werden, als es unmittelbar die Nationalökonomie betrifft. Also wir befinden uns erstmal im großen Kontext einer Auseinandersetzung mit Hegel. Marx, der als Hegelianer angefangen hat, versucht einen eigenen Standpunkt gegenüber dieser Theorie zu finden. Und wir finden uns genauer gesehen dann auf dem Gebiet der Nationalökonomie. Was bedeutet das? Also Nationalökonomie, heute würde man wahrscheinlich sagen Volkswirtschaftslehre. Und da fragt sich Marx nach solchen Begriffen wie Kapital, Grundrente und Arbeit. Die sollen jetzt genauer gefasst werden. Und in diesem Zusammenhang spielt dann natürlich Eigentum wieder eine große Rolle und auch die Frage der Entfremdung. Die Frage der entfremdeten Arbeit, um genau zu sein, also eines Austauschprozesses zwischen Menschen, in dem etwas schief geht. Ich will jetzt hier gar nicht näher auf die Frage der Entfremdung eingehen. Das nur sozusagen zum Kontext, dass die Naturbetrachtung eingebettet ist in eine Theorie der Nationalökonomie und das heißt in eine Theorie der gesellschaftlichen Produktion. Ich beginne mit einem ersten Zitat und werde das dann schrittweise erläutern. Wie jetzt dieses Thema der Natur überhaupt eingeführt wird. Es wird nämlich eingeführt tatsächlich über die Produktion. Und als erstes macht Marx eine Unterscheidung zwischen der Produktion, wie sie vielleicht bei Tieren vorkommt, also wenn man einen sehr weiten Begriff von Produktion hat, und bei Menschen. Das lese ich jetzt mal vor. Das Tier produziert nur unter der Herrschaft des unmittelbaren physischen Bedürfnisses, während der Mensch selbst frei vom physischen Bedürfnis produziert, und erst wahrhaft produziert in der Freiheit von demselben. Es, das Tier, produziert nur sich selbst, während der Mensch die ganze Natur reproduziert. Was hier gesagt werden soll, ist erstmal, dass auch Tiere in einen Austausch mit ihrer Umwelt treten. Dass auch sie lebendige Wesen sind, die gegenständlichen Austausch brauchen, indem sie fressen, ja, graben, was Tiere so alles machen, ja, Waben bauen, was man sich so alles vorstellen kann. Das machen die Tiere, aber sie machen es immer im Zuge von unmittelbaren Antrieben, die ihnen gegeben sind. Und dagegen wird gesagt, ist die menschliche Tätigkeit eine andere. Sie ist nämlich erst dann richtig menschliche Tätigkeit, wenn ich mir nicht den Apfel nehme, weil ich vor Hunger nicht mehr gehen kann und ihn mir in den Mund stopfe, ja, oder ihn meinetwegen auch vom Baum reiße, sondern wenn ich eine Tätigkeit begehe, die frei ist von diesem unmittelbaren Trieb und Zwang, etwas zu tun. Und in dieser Freiheit soll nun etwas passieren, dass ein anderes Verhältnis zur Umwelt, zur Umgebung eingenommen wird, als das bei Tieren möglich ist. Das Tier produziert sich selbst, es frisst, ja, es pflanzt sich fort, es trinkt. All dieses, was zum tierischen Leben dazugehört und was zur Erhaltung des Tieres beiträgt. Der Mensch dagegen, ja, der Mensch ist jetzt immer die Menschheit eigentlich, der Mensch dagegen reproduziert die gesamte Natur, heißt es hier. Das ist erstmal, glaube ich, weitgehend unverständlich und muss später noch stärker eingeholt werden. Marx sagt erstmal noch etwas dazu, was das für eine Art von Produktion ist. Diese Produktion ist des Menschen werktätiges Gattungsleben. Das heißt, noch eine Unterscheidung kommt hinzu oder noch ein wichtiger Punkt kommt hinzu, dass die Menschen gemeinsam produzieren als Gattung. In Bezug aufeinander, auf andere Menschen und nicht als einzelne Wesen, die sich erhalten. Auch nicht als einzelner Verband, der sich erhält, sondern immer mit dem Blick auf das Ganze, auf die Menschheit, auf die produktiven Fähigkeiten, die alle zusammen haben. Durch die Produktion erscheint die Natur als das Werk des Menschen und seine Wirklichkeit. Der Gegenstand der Arbeit ist daher die Vergegenständlichung des Gattungslebens. Also wir fallen ganz viele Sachen zusammen. Die Natur fällt mit dem Gattungsleben zusammen und das Ganze soll jetzt Produktion sein. Ich erinnere noch mal kurz an diesen Ausgangspunkt gerade eben bei der Kritik des Gotthauer Programms. Die Arbeit ist nicht das, was allen Reichtum schafft. Hier wird gesagt, die ganze Natur ist Vergegenständlichung des Gattungslebens, ist produziert. Es wird sogar noch besser, wenn man sich überlegt, dass Marx, für Marx der Mensch auch zur Natur gehört. Der Mensch produziert also nicht nur die ganze Natur, sondern indem er die ganze Natur produziert, produziert er auch sich selbst. Und diese Produktion, da kommen wir jetzt langsam zu der Ausgangsthese von Alfred Schmidt, diese Produktion hat eine Geschichte. In einem resümierenden Satz kann man sagen, und der findet sich bei Marx, die Geschichte ist die wahre Naturgeschichte des Menschen. Nun lässt uns Marx nicht mit diesem Rätselsatz einfach alleine stehen, sondern er erläutert, was er damit meint. Im Text erläutert er es sogar schon vorher. Nämlich, dass er sagt, die Bildung unserer Sinnlichkeit, also der fünf Sinne, aber auch aller weiteren Sinne, ist die Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte. Durch die geschichtliche Entwicklung hindurch hat sich unser Sehen geschult, hat sich unser Hören verändert, hat sich unser Fühlen entwickelt. Es ist weggegangen von diesem rohen, tierischen, unmittelbaren hin zu etwas, was sich immer mehr verfeinert hat. Ja? Es hat sich eine Sinnlichkeit entwickelt, die es uns möglich macht, Theaterstücke zu sehen. Kunst wahrzunehmen, uns mit ihr auseinanderzusetzen. Essen ist für uns nicht einfach nur Nahrungsaufnahme, es ist eine kulturelle Tätigkeit, die viel mit Schmecken zu tun hat, die viel mit Zubereitung zu tun hat, wo eine ganze Reihe von kulturellen Praktiken eine immense Rolle spielen. Das alles steht bei Marx im Hintergrund, wenn er sagt, die Bildung der fünf Sinne ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte. Und es steht noch etwas anderes, für ihn ungleich Wichtigeres im Hintergrund, das uns zum Thema der Arbeit führt. Nämlich, dass die Auseinandersetzung mit der Umwelt, mit den Gegenständen, die uns umgeben, dass sie überhaupt für Gegenstände zu uns werden, sich verändert in der Art und Weise, wie sich unser Zugang zur Welt durch Werkzeuggebrauch, durch Entwicklung von Theorien, durch Entwicklung von produktiven Möglichkeiten entwickelt. Auch deshalb ist die Bildung der fünf Sinne oder die Bildung der Sinnlichkeit des Menschen insgesamt eine Bildung der Weltgeschichte. Marx schreibt, man sieht, wie die Geschichte der Industrie und das gewordene gegenständliche Dasein der Industrie, das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte, die sinnlich vorliegende menschliche Psychologie ist. Unser Sehen, unser Hören, unser Riechen, unser Fühlen und so weiter, all das verändert sich auch mit der Art und Weise, wie wir uns die Natur, wie wir uns die Umgebung aneignen können. Wir sehen die Welt anders, wenn wir neue Möglichkeiten haben, sie uns anzueignen. Deswegen ist das eine geschichtliche, eine gesellschaftliche Frage, was uns da eigentlich gegenübertritt als Gegenstand. Und nicht von einfach bloß hinschauen, von rohen Fakten, von möglichst absehen von allem. Es ist wichtig zu sehen, dass für Marx die Geschichte, diese Geschichte der menschlichen Sinnlichkeit einen entscheidenden Schritt macht, wenn es zur Industrialisierung kommt. Wenn wir also weggehen von der Landwirtschaft im traditionellen Sinn, mit der immer noch sich die Fiktion einer sich selbst produzierenden Natur verbinden sieht. Sich selbst produzierend ist die Natur der Landwirtschaft deswegen, weil, und das findet sich auch in den ökonomischen Theorien, bei den Physiokraten, also bei unmittelbar vorhergehenden Schulen der Ökonomie noch, weil dort gesagt wird, aller Reichtum der Welt kommt aus der Natur. Er muss aus dem Boden wachsen, wo soll er denn sonst herkommen? Die Natur ist für die Physiokraten das Paradigma schlechthin dafür, wie Reichtum entstehen kann. Man pflanzt etwas ein, es wächst etwas Großes daraus. Man kann es ernten und Neues einpflanzen aus dem, was man dort geerntet hat. Und wieder kommt mehr raus. Also man kann sogar noch einen Teil davon aufessen. Reichtumsproduktion schlechthin. Das ist eine Position, die Marx kritisiert, weil sie den Blick darauf verstellt, dass menschliche Tätigkeit hier eine Rolle spielt. Und zwar eine menschliche Tätigkeit, die mit den Bedingungen der Produktion selber zu tun hat. Ich möchte dazu zwei Zitate vorlesen, die jetzt gerade nicht aus den Pariser Manuskripten kommen, sondern aus einem Text, der viel später ist und der das wieder aufgreift. Bei Alfred Schmidt wird er der Rohentwurf zum Kapital genannt. Heutzutage ist er bekannt unter dem Titel Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie oder einfach Grundrisse. Und dort wird eben diese Frage von der vorkapitalistischen Produktion wieder aufgegriffen und in diesem Kapitel über die vorkapitalistische Produktion sich dann auch wieder damit auseinandergesetzt, was denn der Unterschied eigentlich ist zwischen der industrialisierten Produktion, die mit dem Kapitalismus zusammenhängt, und dieser landwirtschaftlichen Produktion, die auf Gemeinschaften beruht, auf der Zugehörigkeit zu einer Gemeinde und daraus ihre Produktionsformen entwickeln. Dort gilt die Erde als ursprüngliches Arbeitsinstrument, also in diesen vorkapitalistischen Produktionsformen, gilt die Erde als ursprüngliches Arbeitsinstrument, sowohl Laboratorium wie Behälter der Rohstoffe. Sie ist, ich zitiere Marx, der Arbeit vorausgesetzt. Und jetzt ein längeres Zitat. Das Individuum verhält sich einfach zu den objektiven Bedingungen der Arbeit als den Seinen, zu ihnen als der unorganischen Natur seiner Subjektivität, worin diese sich selbst realisiert. Die hauptobjektive Bedingung der Arbeit erscheint nicht selbst als Produkt der Arbeit, sondern findet sich vor als Natur auf der einen Seite, das lebendige Individuum, auf der anderen die Erde, als objektive Bedingung seiner Reproduktion. Ich habe ja schon gesagt, bei Marx gibt es meines Erachtens keine konsistente Theorie der Natur. Und hier merkt man das schon, es gibt plötzlich zwei Naturbegriffe. Die eine Natur ist die gesellschaftliche Natur der Pariser Manuskripte. Die andere Natur, die hier hereinspielt und die sich in Ansätzen sogar in den Pariser Manuskripten auch findet, der zweite Naturbegriff, der hier hereinspielt, ist ein Naturbegriff, bei dem es eher darum geht, zu sagen, das ist der außerorganische Leib des Individuums. Das sind Bedingungen, die einfach vorgefunden und hingenommen werden. die nicht als etwas angesehen werden, das selber mitproduziert und reproduziert wird und das deswegen veränderbar ist, sondern als etwas, was einfach gegeben wird. Also dieser Naturbegriff findet sich bei Marx auch immer wieder mal. Und er geht nicht so ohne weiteres mit dem anderen Begriff überein, weil er ihm eigentlich diametral entgegensteht. Einmal wird Natur bezeichnet, wenn es um Verhältnisse von Naturalisierung, würde man heute sagen, geht, die kritisiert werden sollen, als solche Verhältnisse von Naturalisierung, als etwas, das angesehen wird als unveränderbar, aber unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen durchaus veränderbar wäre. Und das andere Mal wird Natur als das angesehen, was schon das Produkt dieser gesellschaftlichen Veränderung ist. Nochmal zu der Natur der Naturalisierung, also zum zweiten Naturbegriff, nochmal aus den Grundrissen. Nicht die Einheit der lebenden und tätigen Menschen mit den natürlichen, unorganischen Bedingungen ihres Stoffwechsels mit der Natur und daher der Aneignung der Natur bedarf der Erklärung oder das Resultat eines historischen Prozesses, sondern die Trennung zwischen diesen unorganischen Bedingungen des menschlichen Daseins und diesem tätigen Dasein. Eine Trennung, wie sie vollständig erst gesetzt ist im Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital. Also hier nochmal der Zusammenhang, den ich vorhin versucht habe herzustellen zwischen Industrialisierung und Kapitalismus und der auch einen Hintergrund bindet für die ökonomisch-philosophischen Manuskripte. Es findet hier eine Trennung der Menschen von ihren Arbeitsbedingungen statt. Und das ist jetzt ein zweischneidiger Prozess. Denn einerseits führt er zur Entfremdung, andererseits führt er dazu, dass dieses quasi naturwüchsige Verhältnis, in dem die Menschen ihr Leben produzieren und reproduzieren und immer wieder herstellen und auch die Bedingungen wiederherstellen, unter denen sie leben müssen und arbeiten müssen, dass dieses Verhältnis problematisiert werden kann. Weil es eben die Trennung von den Arbeitsbedingungen gibt, weil die Arbeitsbedingungen jetzt etwas sind, was nicht mehr einfach nur als Natur angesehen werden kann, sondern als etwas Produziertes angesehen werden muss im Kapitalismus, das von anderen hergestellt wird, zu denen ich in einer Beziehung stehe. Und diese Beziehung, in der ich da stehe, ist eine gesellschaftliche Beziehung, die organisiert werden muss, die zu organisieren ist und die deswegen das Potenzial für Veränderung eröffnet und auch das die Möglichkeit eröffnet, so ein Potenzial überhaupt zu sehen. Was in der unmittelbaren Abhängigkeit von Gemeinschaftsstrukturen laut Marx nicht möglich sein soll. Ich will noch die Fortsetzung des letzten Zitates vorlesen, weil da etwas ein anderer interessanter Aspekt zum Tragen kommt. Es ging darum, dass diese Trennung erst im Kapitalismus passiert und jetzt wird ein Gegensatz aufgemacht. In dem Sklaven- und Leibeigenschaftsverhältnis findet diese Trennung nicht statt, sondern ein Teil der Gesellschaft wird von dem anderen selbst als bloß unorganische und natürliche Bedingungen seiner eigenen Reproduktion behandelt, wie das Vieh oder als Anhängsel der Erde. In anderen Worten, die ursprünglichen Bedingungen der Produktion erscheinen als Naturvoraussetzungen, natürliche Existenzbedingungen des Produzenten, ganz so wie sein lebendiger Leib, so sehr er von ihm reproduziert und entwickelt, ursprünglich nicht gesetzt ist von ihm selbst, als die Voraussetzung seiner selbst erscheint. Also vielleicht zwei Punkte dazu. Zum einen sieht man hier, dass die Arbeit etwas ist, das tatsächlich auch wieder in den Bereich der Natur rücken kann. Jetzt im Sinne von etwas Unveränderliches zu sein, etwas zwar gesellschaftlich Produziertes, aber als gesellschaftlich Produziertes nicht wahrgenommenes. Und zweitens sieht man hier ein merkwürdiges Verhältnis von produziert sein und gleichzeitig Voraussetzung sein. Das will dieser letzte Satz sagen über den Leib. Der eigene Leib ist die Voraussetzung der Tätigkeit, die dazu führt, ihn zu bilden, ihn zu reproduzieren, ihn zu erhalten und so weiter und so fort. Das heißt, er ist gleichzeitig Voraussetzung und Ergebnis der produktiven Tätigkeit. Und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, was für Marx zum Verständnis von Natur dazugehört, so wie er es als richtiges Verständnis empfinden würde, als ein Verständnis, was ein angemessenes Verständnis der Natur wäre, ist, dass sie natürlich erstmal da ist mit gewissem Potenzial, mit gewissen Voraussetzungen, dass sie aber im Zuge des Aneignungsprozesses, der mit ihr durchgeführt wird, umgebildet wird und einen neuen Charakter erhält. Und deswegen eben nichts Statisches, nichts Festes ist, nichts, was einer Geschichte entzogen werden könnte. Ich kehre zurück zu den Pariser Manuskripten und fasse nochmal zusammen, dass die Natur als Selbstständige für Marx eine Fiktion ist. Als etwas, was einfach da ist, was nur angeschaut und genommen zu werden braucht. Natur ist deswegen eine Fiktion, weil es Natur immer nur für uns gibt. Für uns als menschliche Subjekte. Wir sind diejenigen, die Naturgesetze finden, anwenden, beobachten und so weiter. Wir sind diejenigen, die die Gegenstände, die die Natur bilden, als Gegenstände für uns erstmal wahrnehmen müssen. Ich zitiere nochmal. Indem daher überall einerseits den Menschen in der Gesellschaft die gegenständliche Wirklichkeit als Wirklichkeit der menschlichen Wesenskräfte wird, werden ihm alle Gegenstände als Vergegenständlichung seiner selbst. Der Mensch erkennt, dass er in einem Verhältnis steht, in dem er diese Gegenstände wahrnehmen muss, in dem das etwas mit der Entwicklung seiner Wesenskräfte zu tun hat. Und indem er das erkennt, sieht er, dass es seine Gegenstände sind in diesem Sinn. Dann erläutert Marx das weiter und sagt, wie sie ihm als seine werden, das hängt von der Natur des Gegenstandes und der Natur der ihr entsprechenden Wesenskraft ab. Dem Auge wird ein Gegenstand anders als dem Ohr und der Gegenstand des Auges ist ein anderer als der des Ohres. Das ist eigentlich typischer klassischer deutscher Idealismus, ja? Kant und Hegel. Wir brauchen das Erkenntnissubjekt, wir brauchen, müssen das Subjekt wahrnehmen, das etwas sieht, das etwas fühlt, das sich mit den Phänomenen auseinandersetzt. Ansonsten hat es überhaupt keinen Sinn, über irgendwelche Gegenstände zu reden, die jenseits dessen noch da dahinter stehen sollen. Trotzdem, und darauf möchte ich nochmal hinweisen, im Satz davor sagt Marx, das hängt von zwei Sachen ab. Von der Natur des Gegenstandes, von der bisher überhaupt nicht die Rede war, und von der Natur der Wesenskräfte, die eben geschichtlich und gesellschaftlich sind. Ein Ergebnis der Weltgeschichte. Nun sind die Pariser Manuskripte, das hatte ich ja schon kurz angedeutet, kein Text, der vollständig zur Publikation überarbeitet worden ist. Sie sind nicht mal vollständig erhalten. Also das, woraus ich hier größtenteils zitiere, ist so eine Art Fußnote zu einem anderen Text, der im Heft 2 steht und leider nicht überliefert ist. Also man weiß gar nicht so richtig, worauf sich diese lange Fußnote bezieht oder diese lange Anmerkung bezieht. Und man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass alles in diesen wenigen Sätzen, was Marx zu dieser Zeit nur darüber gedacht hat, tatsächlich enthalten ist. Man muss auch nicht davon ausgehen, dass alles, was er da niedergeschrieben hat, schon so auf zusammenpassend und so fertig gemacht worden ist, wie man sich das von einem Text, der veröffentlicht werden soll, gewünscht hätte. Es sind erstmal nur Überlegungen und viele dieser Texte von Marx sind Überlegungen und bleiben im Stadium von sehr detailliert ausgearbeiteten Skizzen mit vielen Gedanken, die dann aber es doch nicht so weit geschafft haben, dass er sie veröffentlicht hätte. Ja, und die Pariser Manuskripte sind so ein Text. Deswegen kann es eben vorkommen, dass so ein Ausdruck dasteht, wie die Natur des Gegenstandes und erstmal nicht erläutert wird. Denn in dem, was uns überliefert ist, interessiert sich Marx für die Sinnlichkeit. Und ein Zitat soll das nochmal bestätigen. Der Mensch ist der unmittelbare Gegenstand der Naturwissenschaft. Denn die unmittelbare sinnliche Natur für den Menschen ist unmittelbar die menschliche Sinnlichkeit. Ja, die sinnliche Natur ist die menschliche Sinnlichkeit. Klammer auf. Ein identischer Ausdruck, sagt Marx. Menschliche Sinnlichkeit und sinnliche Natur sind dasselbe. Ja? Wir haben wieder dieses Subjekt, das etwas wahrnehmen muss und dessen Sinnlichkeit darüber wesentlich mitentscheidet, um es vorsichtig zu sagen, wesentlich mitentscheidet, was ihm da eigentlich begegnet.